Einen schönen guten Morgen zusammen. Die Geschichte habt ihr schon mal gehört, ne? Schon ein paar Mal, glaube ich auch. Die meisten schon, ne? Ich wüsste gar nicht, wie viele. Ist auf jeden Fall in den Top 10 oder Top 5 wahrscheinlich der Geschichten, die ich am häufigsten gehört habe. Ich möchte heute Morgen mit einer Frage verknüpfen. Die Frage möchte ich euch am Anfang stellen. Was denkst du, denkt Gott, wenn er an dich denkt? Was denkst du, denkt Gott, wenn er an dich denkt? Oder wie fühlt sich Gott? Als ich die Frage in einem Buch gelesen hatte, war meine erste Reaktion, ist okay, könnte aber besser sein, zu dem, was so Gott über mich denkt. Ist okay, könnte aber besser sein. Ich möchte mal diese Frage mit in diese Geschichte hineinnehmen. Die Geschichte, die drei Personen uns zeigt. Man nennt sie immer häufig die Geschichte vom verlorenen Sohn und fokussiert sich auf den jüngeren Sohn. Wenn man sich das Ganze nochmal so anschaut, merkt man, viel Fokus liegt auf den älteren Bruder und extrem viel Fokus liegt auch auf den Vater. Die Geschichte selbst wird am Anfang ausgelöst, im Kapitel 15, weil die Pharisäer sich aufregen über Jesus. Sie sind frustriert mit ihm, weil er sich mit den falschen Leuten abgibt. Mit Sündern, mit Leuten, die sich falsch verhalten. Und Jesus reagiert dann darauf, indem er drei Gleichnisse erzählt. Das erste kennen wir als das verlorene Schaf, dann die verlorenen Münzen und dann der verlorene Sohn. Und das sind alles ist eine Antwort darauf, was Jesus diesen Pharisäern sagt zu diesem Vorwurf. Und man sieht das sehr schön, weil sie so einen schönen Aufbau haben. Es ist 100 Schafe, eins verloren. Es sind 10 Münzen, eins verloren. Es sind 2 Söhne, eins verloren. Also sie gehören so als Einheit zusammen und bauen quasi aufeinander auf. Aber Auslöser war die Frage der Pharisäer. Und Jesus erzählt die Geschichte also mit den Pharisäern mit im Raum oder mit in der Zuhörerschaft. Und die Geschichte beginnt eigentlich mit einer furchtbaren Frage, die wir gar nicht vielleicht in ihrer Fürchterlichkeit hören. Der junge Sohn kommt zu mir und sagt zum Vater, teile das Erbe auf. Und mit dieser einfachen Frage sagt er drei Dinge. Ich kann nicht warten, bis du stirbst. Ich habe keine Lust, mich um dich zu kümmern, wenn du alt wirst. Und das dritte ist, ich will das Familiengut nicht erhalten. Ja, also normalerweise wird es natürlich ein Kind übergehen, aber man wird es zusammenbehalten, damit viele davon profitieren. Und er macht das nicht. Und das war die fürchterliche Frage. Und das Interessante dann ist, die Zuhörer haben wahrscheinlich gedacht, die Geschichte geht jetzt in folgender Weise weiter. Und der Vater zog den Sohn vor die Stadt und alle steinigten ihn. Das wäre die normale Reaktion gewesen, auf so eine Anfrage hin. Der Sohn hat mit seiner Frage schon Schande gebracht. Und die einzigste angemessene Reaktion kulturell wäre gewesen, ihn zumindest zu verjagen. Ihn zumindest wegzuschicken, aber ohne Geld. Nichts dessen passiert. Der Vater tut genau das. Er teilt es auf und gibt es ihm. Und der Sohn macht sich schnell aus dem Weg. Er veräußert das schnell und macht sich schnell auf den Weg. Das ist wichtig, das kriegt man nicht in jeder Übersetzung so klar raus. Wir müssen überlegen, das ist Geschäft, mit dem Sohn jetzt zu machen, das wäre schwierig. Also der Sohn muss alles verkaufen, bevor die Leute rausfinden, woher er das ganze Besitz hat und warum er es hat. Weil in dem Moment, wo sie wissen, wie an das Geld gekommen ist, dass das Teil des guten Erbes, des guten Vaters ist, würde kein anständiger Mensch mit ihm Geschäfte machen. Also er muss sich schnell hier aus dem Weg machen. Und deshalb verkauft er es schnell und ist schnell weg. Er hat auch den Hass der Gemeinschaft, der Dorfgemeinschaft auf sich gezogen. Und dann lesen wir kennen ja die Geschichte, er kommt dann in das Land, verprasst das Geld und dann, als sein Geld aus ist, ist auch das Geld im Land weg, weil eine Krise kommt. Und er hängt sich dann einen Mann dieses Landes und der Mann tut das, wenn man jemanden loswerden möchte, man gibt ihm einen Job, der quasi schlimmer ist als eine Kündigung. Also er gibt in den Job, um ihn loszuwerden. Das ist nicht mild, er gibt in den Job, weil er weiß, jeder normale Mensch geht dann, der will ihn loswerden. Und er sitzt also da bei den Schweinen, wir sind hier im jüdischen Kontext, also unrein und wir wissen auch, das ist ja total dreckig und eklig, das ist uns auch ohne diesen kulturellen Hintergrund deutlich klar Und er sitzt da und ist hungrig. Und er ist so hungrig sogar, dass das Mais, was die Schweine kriegen, dass er das am liebsten essen würde. Und in diesem Moment, wo er da sitzt, erinnert er sich an einen Aspekt seines Vaters. Und erinnert sich, dass der Vater gütig ist. Und es ist aufgrund dieser Erinnerung, dass er dann Mut fasst. Er sagt, ja, der ist ja ein ganz Weicher. Der hat mir ja sogar das Erbe gegeben. Der ist gut zu all seinen Angestellten. Und er überlegt sich eine Rede. Und wir hören sie da quasi wörtlich. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ja, ganz tolles Sündenbekenntnis, weil er sagt, ich habe eine menschliche Schuld hier verbracht, aber diese menschliche Schuld ist auch eine Schuld gegenüber Gott, die ich hier begangen habe. Und dann sagt er, ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tageslöhner. Und mit dieser Botschaft im Kopf verlässt er das Land auf Richtung Heimat. Und ich vermute mal, dass er während dieser Reise auch nochmal daran gefeilt hat, wie er das genau alles sagen würde, wie er das genau machen würde und sich genau überlegt hat, wie das passieren würde. Und dann kommt er immer näher. Er kommt immer näher zu dem Ort, zu seiner Heimat. Und der Vater sieht ihn. Und jetzt kommt das, womit natürlich keiner gerechnet hat. Der Vater rennt ihm entgegen. Es gibt ja diesen Spruch, ein echter Brite rennt nicht. Ja, und das ist auch hier wahr. Also wichtige Personen rennen nicht. Die anderen müssen warten oder die anderen müssen rennen. Er rennt ihm entgegen. Und dann heißt es, er küsst ihn, er schmeißt sich ihm um den Hals. Begegnet auf Augenhöhe, empfängt ihn. Und dann beginnt der Sohn die Rede und sie wird uns hier nochmal abgedruckt. Und man muss wissen, häufig so, wenn direkte Rede nochmal wiederholt wird, ist immer darauf zu achten, was fehlt. Ja, aber sonst würde man einfach sagen, und er wiederholte seinen Satz. Das waren faule Schreiber. Also wenn etwas wiederholt wird, auch im Alten Testament Geschichten, immer gucken, wie ändert sich das jetzt? Und hier ist es so, er sagt dann, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Ende. Der Vater unterbricht an dieser Stelle und sagt, holt den Mantel, holt den Ring, wascht meinen Sohn. Der Vater macht ihr etwas ganz Besonderes. Er stellt sich öffentlich zu ihm. Das heißt, auch die ganze Frustration des Ortes ist jetzt auf ihn. Er stellt sich zu seiner Schande, zu der Schande des Sohnes und sagt, du bist immer noch mein Sohn. Und er ist stabil, also er setzt ihn wieder direkt ein. Und er lässt ihn nicht den letzten Satzteil sagen. In dem Moment, wo er sagt, ich bin nicht mehr dein Sohn, mach mich zu einem deiner Tageslöhner. Das spricht er nicht aus, weil der Vater vorher ihn öffentlich zu seinem Sohn macht und den Status des Sohnes wiedergibt. Was dachte der Sohn, denkt der Vater über ihn, wenn er ihn denkt? Was hat er gedacht, als er da im Schlamm saß bei den Schweinen? Ich hab's überhaupt nicht verdient. Ich dürfte ihn gar nicht unter die Augen treten. Der ist wahrscheinlich total sauer auf mich, total enttäuscht, total frustriert, total verletzt. Aber dann sieht er genau das Gegenteil. Und er lebt genau das Gegenteil. Der Vater hatte nicht diese Gedanken. Und dann lesen wir von dem älteren Bruder. Der ältere Bruder hört, er geht nicht hin, er schickt jemanden hin. Und er ist voller Bitterkeit. Er ist total frustriert und sauer auf den Vater. Natürlich auch auf seinen Bruder, beziehungsweise er nennt ihn ja nicht mehr seinen Bruder, sondern er nennt ihn den Sohn vom Vater. Was dachte der ältere Sohn, dass der Vater über ihn denkt? Er dachte, der bessere Sohn. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass der Vater zufrieden mit ihm ist, weil er ja so viel leistet hier. Dass er zufrieden ist, dass er nicht abgehauen ist mit dem Erbanteil, was er bekommen hat. Das Interessante an der Geschichte ist, dass beide falsch vom Vater denken. Beide denken falsch vom Vater. Der Jüngere kannte den Vater nicht und der Ältere kannte den Vater auch nicht. Er glaubte, etwas verdienen zu können beim Vater und es auch zu müssen. Und er hatte Wut, richtige Wut über die Gnade. Und der Vater kommt auch zu ihm und spricht ihn mit Kind an. Auch eine total offene, einladende Begrüßung, Kind. Er kommt raus zu ihm, weil er nicht zu ihm ins Haus kommt. Er sucht ihn auf und er sagt, die Realität ist, ich kann dir nicht mehr geben, als ich, was ich schon gegeben habe. Denn alles, was meines, ist deins. Ich habe dir alles gegeben. Und er sagt, aber jetzt müssen wir uns freuen, denn dein Bruder war tot und lebt jetzt. Er war verloren und ist jetzt gefunden. Und das Traurige an der Geschichte ist, es sind zwei verlorene Söhne hier. Und von einem sehen wir die Geschichte, wie er zurückkommt, vom Jüngeren. Beim Älteren endet die Geschichte hier. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber wir haben zwei Personen hier, zwei Sünder. Einer mit Ehre und der eine ohne Ehre, aber zwei Sünder. Einer, der sich an die Regeln hält und einer, der sich nicht daran hält, aber zwei Sünder. Und wenn ich sage, mein erster Gedanke war, ganz okay, aber könnte besser sein, dann ist dieses Denken näher beim älteren Bruder als beim jüngeren Bruder. Ich tue ja doch Sachen, die Gott auch irgendwie gefallen. Und bin doch irgendwie doch vielleicht auch besser als andere. Drei Personen, nicht ganz. Ich glaube, es gibt eine vierte Person. Dieser war tot, aber jetzt lebt er. Dieser war verloren, aber jetzt gefunden. Dieser wiedergeborene Sohn denkt ganz anders. Wenn wir uns jetzt hinsetzen könnten, und er ist jetzt eine Woche zu Hause gewesen, oder einen Monat zu Hause gewesen, der verlorene Sohn, der Jüngere, und würden ihn fragen, was denkst du, denkt der Vater über dich? Und würde sagen, nur Liebe. Nur Liebe. Und wenn wir fragen würden, kann man sich diese Liebe irgendwie verdienen? Wir sagen, es ist unmöglich, aber du kannst sie annehmen. Und wenn wir fragen würden, kann man irgendwas tun, um diese Liebe zu verlieren? Kann man diesen Vater irgendwie enttäuschen, zu weit gehen? Sagte, ich kann dir sagen, man kann es nicht. Und wenn man diesen jungen Mann fragen würde, was würdest du für den Vater tun? Dann würde er sagen, alles. Und dann würde er sagen, damit er dich liebt? Und sagt er, nein, weil ich ihn auch liebe. Weil er mich geliebt hat. Und das ist, was wir mit Jüngerschaft und Nachfolge meinen. Dass wir aus der Gnade, die wir erfahren haben, herausleben. Weil Jesus uns zuerst geliebt hat, lieben wir, schreibt Johannes. Weil wir wissen, dass wir nichts tun konnten, dass wir es nicht verdient haben und dass die Arme des Vaters weit offen waren und uns einfach angenommen haben. Der Vater unterbricht ihn an der Stelle, als er sagt, mach mich zu einem Tageslöhner. Er sagt, du bekommst keine neue Identität. Das war ja sein Vorschlag. Ich war dein Sohn. Das ist jetzt vorbei, das darf ich nicht mehr sein. Aber jetzt kann ich ein Tagelöhner sein, eine neue Identität, eine neue Beziehung. Und er sagt, davon will ich nichts hören. Du warst es und du bist es jetzt wieder. Er gibt sie sofort wieder dem Jungen. Gnade hat ihn zutiefst verändert. Und deshalb ist es nicht verkehrt, wenn wir sagen, dass Gnade die mächtigste Kraft des Universums ist. Denn so eine fundamentale Änderung wie in diesem jungen Mann passiert ist, das schafft nur Gnade. Man kann über beiden Seiten vom Pferd fallen. Der Junge kannte den Vater nicht und der ältere Bruder kannte ihn auch nicht. Und beide ruft der Vater zu sich. Beide sind verloren. Und er ruft beide zu sich. Er geht auch raus zum Älteren und sagt, Kind, er kämpft für ihn. Wir müssen aufpassen, von welcher Seite wir kommen und das auch bekennen, dass wir nicht hart werden. Die Geschichte bereitet uns auch auf Ostern vor, in einer sehr traurigen Art und Weise, weil es ist die Bitterkeit des Sohnes, die Jesus ans Kreuz bringt. Es ist ganz interessant, ein Lehrer von mir hat diese Geschichte erzählt im südostasischen Kontext. Und er sagt dann, was denkt ihr machen der ältere Bruder als nächstes? Und keiner reagierte. Und dann fragte er nochmal, was denkt ihr macht der ältere Bruder als nächstes? Und es wurde peinlich, er wurde übersetzt und der Übersetzer sagte, bitte sagt jetzt endlich was, es wird peinlich. Und dann stand einer auf und sagte mit zitternder Stimme, er wird den Vater umbringen. Das ist, was passiert ist. Jesus wurde ans Kreuz gebracht. Gnade ist total ungerecht. Ja, wir kriegen nicht, was wir verdienen. Wir alle kriegen nicht, was wir verdienen. Und keiner von uns ist besser. Unter dem Kreuz kommen wir alle hin, als die, die die offenen Arme des Vaters brauchten. Manche von uns, weil wir wirklich schlimme, böse Dinge getan haben, wie der junge Sohn. Und manche, weil wir einfach eine Arroganz und Bitterkeit in den Herzen hatten, eine Gleichgültigkeit vielleicht auch, ein Nichtwollen, dass andere erfolgreich sind, ein Nichtbereitsein, die Gnade, die man hat, weiterzugeben. Und ich lade dich ein, mit mir gleich bewusst zu beten, egal wo du dich gerade platzierst. Ich glaube, viele von uns sind auch eine Mischung von den beiden. Mal so, mal so. Wir haben alle beide Seiten bedient. Und Gottes Gnade ist trotzdem vollkommen ausreichend da. Die Arme des Vaters sind weit offen und er stellt sich dazu, dass dieses schöne Bild in der Mitte, der Sohn darf nicht sagen, ich bin jetzt ein Diener, sondern der Vater macht ihn wieder zum Sohn und stellt sich zu ihm. Lass uns ein, das einfach nochmal vor Gott im Gebet zu bringen. Ich gebe ein bisschen Stille und werde dann beten. Lass uns beten. Wir bekennen, wir haben gegen dich, gegen andere Menschen und gegen den Himmel gesündigt. Wir haben gesündigt in dem, was wir getan haben, wo wir Falsches getan haben. Und wir haben gesündigt mit dem, was wir nicht getan haben, wo wir vielleicht nicht barmherzig waren, nicht gnädig waren, nicht die Gnade weitergegeben haben, die wir selbst in Anspruch nehmen, wo wir apathisch waren für die Not von anderen. Wir bekennen, wir haben gegen dich und den Himmel gesündigt. Und wir danken dir, dass deine Arme weit offen sind. Und so bitten wir dich, dass du uns zutiefst mit deiner Gnade erfüllst, dass wir wissen können, wir sind deins, wir sind deine Kinder. Amen.